Radio 1. Die Literaturagenten. Die Sondersendung zur Leipziger Buchmesse. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Schönen guten Abend. Ja, wir sind frisch zurück von der Leipziger Buchmesse und freuen uns immer noch über das größte Schelmenstück dieses Bücherfrühlings. Das stellen wir Ihnen gleich vor.
Tja, außerdem geht es hier gleich um die Frage, warum eigentlich Kochen keine Kunst ist. Das erfahren Sie anlässlich von Kants 300. Geburtstag. Und wir erzählen Ihnen von einer sehr berührenden Begegnung mit dem schottischen Rock'n'Roller John Niven. Der hat nämlich sein bislang traurigstes Buch geschrieben. Erstmal geht's aber los mit Kitty, Daisy und Louis. Kitty, Daisy und Louis, Going Up the Country.
So bedeutend die Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr wieder daherkam, mit zigtausend Neuerscheinungen, die vorgestellt wurden, mit 3000 Lesungen auf Europas größtem Lesefest Leipzig liest, mit 283.000 Besucherinnen und Besucher. Eines steht fest, auch in diesem Frühjahr werden wieder Bücher übersehen werden, die sich in Zukunft als wichtig erweisen, werden auf der diesjährigen Messe Autorinnen und Autoren nicht vertreten gewesen sein, die sich in ein paar Jahren als literarisch bedeutend erwiesen haben. Frank Witzel widmet sich in seinem neuen Buch Meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts den Vergessenen und Übersehenen, stellt deren Lebensläufe und Werke vor, in Wort und Bild.
Ja, klingt super, hat aber einen ganz, ganz kleinen Haken. Fast alle Autorinnen und Autoren, die Frank Witzel vorstellt, hat er sich nämlich selbst ausgedacht, hat sie wirklich frei erfunden, diese Biografien. Ein famoses Schelmenstück also. Und Frank Witzel turnt im Grunde mit Pokerface oder ist auf der Messe auch rumgeturnt mit einem Pokerface und hat das eisenhart durchgezogen. Wir haben uns unsererseits den Spaß erlaubt, so zu tun, als würden wir auch drauf reinfallen.
Herzlich willkommen bei den Literaturagenten.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Kollege Hubert Winkels, der hat mal gesagt, die lesende Gemeinschaft sei so groß, sie besteht aus allen Menschen, die gerne lesen. Denen, die berufsmäßig lesen, Kritikerinnen, BuchhändlerInnen, LiteraturwissenschaftlerInnen, AutorInnen, die da ja zuerst auch immer LeserInnen sind. Diese Gemeinschaft, die ist so groß, dass auf Dauer keine wichtige Autorin, kein wichtiges Buch vergessen werden könnte. Wollten Sie mit Ihrem Buch, in dem es fast nur um vergessene AutorInnen geht, den Gegenbeweis antreten?
Ich würde natürlich Hubert Winkels nie widersprechen wollen, aber tatsächlich habe ich eine bisschen andere Erfahrung gemacht, nämlich, dass es von sehr vielen Zufällen abhängt, welche Autoren wann, für welche Zeit, wem bekannt werden. Also es gibt Autoren, die können wir uns überhaupt nicht aus unserem Gedächtnis herausdenken zurzeit. Aber in 10 Jahren sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Und wenn man einige Jahrzehnte schon lebt, wie ich, und liest und sich mit Literatur beschäftigt, auch selbst schreibt, auch selbst merkt, wie oft man nicht veröffentlicht wurde, dann beschäftigt mich das immer wieder, welche Zufälle da eine Rolle spielen und was manchmal an die Oberfläche gespült wird, um dann schnell wieder zu verschwinden. Schon jetzt zum Beispiel, Martin Walser ist noch gar nicht so lange tot und man merkt schon deutlich, wie seine Bedeutung abnimmt, einfach weil er als Mensch und Autor nicht mehr existiert.
Und es gibt ja in Ihrem Buch immer wieder Stellen, da habe ich gedacht, das ist aber auch wirklich ein bisschen daneben, das konnte doch keinen Erfolg haben. Das ist nicht zu Unrecht vergessen worden. Eine Krimi-Zeitschrift zum Beispiel, die Das falsche Alibi heißt. Oder die Zeitschrift Ich schreibe, in der Autoren wie der 2004 in Kleinmachnow verstorbene Gerhard Glexner veröffentlichte. Oder wenn sich im unveröffentlichten Nachlass einer Autorin der Plan zu einer Kulturgeschichte der unbegründeten Traurigkeit findet. Inwieweit ist Ihr Buch auch ein Sammelsurium der Schrägheiten, die nicht ankamen?
Ja, natürlich. Das steht absolut im Mittelpunkt. Ich habe auch tatsächlich Werke und Autoren rausgefunden, von denen man sich manchmal fragen kann, ob es durchaus begründet ist, dass sie gar nicht mehr bekannt sind. Und das Skurrile spielt bei mir auch eine Rolle. Ich wollte eben nicht eine der üblichen Literaturgeschichten, wie sie ja auch mir gar nicht als Schriftsteller zusteht. Ich bin ja eher ein Mensch der Fantasie und ich lasse mich gerne leiten, auch durch die Fantasie. Und in diese Richtung geht auch meine Literaturgeschichte. Also man wird vieles dort finden, was man woanders garantiert nicht findet. Dafür wird man natürlich auch vieles nicht finden, was man in einer Literaturgeschichte erhofft, aber die Betonung liegt tatsächlich auf dem Personalpronomen meine Literaturgeschichte.
Genial, oder? Sie hören also, wie klug Frank Witzel auch hier im Interview diese Illusion aufrecht erhält. Er hätte tatsächlich vergessene Autorinnen und Autoren wiederentdeckt. Gleichzeitig hält er sich aber immer die Hintertür offen, indem er also natürlich da immer wieder so schön auf seine eigene Fantasie verweist. Es ist auch wirklich schwer, ihn da festzutackern, denn Frank Witzel streut in das Buch immer wieder auch tatsächlich existierende Autorinnen und Autoren ein.
Genau, und auf einen solchen existierenden Autor haben wir ihn angesprochen, um zu hören, ob sich sein Tonfall ändert, auf Gerd Ledig, nämlich der wurde 1921 in Leipzig geboren. Ledig stiftete das Honorar seines Romans Die Stalinorgel einem Waisenhaus, weil er, Zitat, mit dem Tod kein Geld machen wollte. Später entzog sich Gerd Ledig immer wieder zum Beispiel Einladungen am Literaturbetrieb teilzunehmen, bei der Gruppe 47 zu lesen, einen Lehrauftrag anzunehmen. Frank Witzel schreibt, dieser Gerd Ledig scheint ein Mann mit Prinzipien gewesen zu sein, den weder Ruhm noch Geld interessierten. Wir wollten von Frank Witzel wissen, an welche Grenzen er beim Schreiben über solche Autoren gestoßen ist.
Eben an besagte Grenzen, dass einem oft nur ein Titel bleibt, oft nur eine anekdotische Erzählung aus dessen Leben. Tatsächlich hat er ja einen doch ziemlich großen Ruhm für einen kurzen Abschnitt gehabt, weil in der DDR wurde dieser Roman, die Stalinorgel, wurde also in verschiedenen Fassungen und ich glaube, es gibt sogar auch eine Verfilmung, war also sehr bekannt, aber er hat sich dem Literaturbetrieb verweigert. Und mich interessieren natürlich Leute, die dieses, man würde neudeutsch sagen, Standing haben, sich auch gegen den ganzen Literaturbetrieb zu wenden, weil ich als Schriftsteller gebe gerne zu, dass ich natürlich auch versuche, Teil des Literaturbetriebs auch gern zu sein. Und man ist natürlich doch so egozentrisch, dass man schaut, findet man Beachtung, das neue Buch, wird man zum Beispiel von zwei netten Literaturjournalisten interviewt und alles diese Dinge. Und Leute, die sich dem so ganz verweigern, also die natürlich auch etwas Autistisches oft haben, die da in ihrer Klause sitzen, die haben mich besonders interessiert. Ja,
ja, und diese beiden netten Literaturjournalisten, die haben dann aber doch mal an einer Stelle durchblickt lassen, dass sie dieses Spiel durchschaut haben und natürlich genau wie Frank Witzel es tut mit den Mitteln der Literatur.
Frank Witzel, es gibt in Italo Calvinos Roman Wenn ein Reisender in einer Winternacht eine Figur, die die schrecklichste ist, der Buchfälscher. Er zerstört das Vertrauen in die Bücher. Man kann nicht mehr glauben, was in ihnen steht. Ist Ihr Buch eines im Geiste des Buchfälschers? Er macht uns darauf aufmerksam, dass wir nicht blind glauben dürfen, was in Literaturgeschichten steht?
Ja, also das ist so wunderbar formuliert und diese Figur aus Italo Calvino ist natürlich eine ganz besondere, die mich mein Leben lang begleitet hat. Ja, eine gewisse Skepsis ist der Literatur und auch der Literaturgeschichte gegenüber immer angebracht.
Sagt Frank Witzel im Gespräch über meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das Buch ist erschienen im Verlag Matthes und Seitz. 290 Seiten kosten 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Frank Witzel.
Vielen Dank für das wunderbare Interview.
Gastland der diesjährigen Leipziger Buchmesse war Flandern. Im Vorfeld der Messe hatte ein Buch bereits besondere Aufmerksamkeit erweckt, nämlich der Roman Trophäe von Chaya Schrotters. Spreche ich das richtig aus?
Fantastisch, als hättest du nie was anderes gemacht.
Darin geht es um den steinreichen amerikanischen Großwildjäger Hunter White, der nach Afrika reist, um endlich die Big Five voll zu machen. Dahinter verbirgt sich die Idee, die 5 größten Tiere Afrikas zu erlegen. Diesmal soll ein seltenes Spitzmaulnashorn daran glauben. Aber als Hunter White ein paar Wilderer in die Quere kommen, reift der Plan, ihm eine Spezies mehr in seine Trophäensammlung aufzunehmen. Wie gesagt, Trophäe heißt der Roman der flämischen Autorin Chaya Schrotters, und die ist in deinem Revier aufgekreuzt auf der Buchmesse.
Ja, ich habe mich da mal als Großwildjägerin betätigt. Nee, es war wirklich gar nicht so einfach, sie zu bekommen fürs Interview, weil sie eine der gefragtesten Interviewpartnerinnen dieser Messe war. Tatsächlich gilt ihr Buch Trophäe nämlich wirklich vielen als eins der besten Bücher dieses Frühlings. Und ich habe mit Chaya Schrotters zunächst über ihren ja doch relativ umstrittenen Helden gesprochen.
Also es geht um Großwildjagd in diesem Buch mit einem Typen, der ausgerechnet Hunter White heißt. Also der Name ist Programm. Warum haben Sie ihm diesen doch so plakativen Namen gegeben?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ganz viel Diskussion, ob es wirklich notwendig war, diesen Mann Hunter White zu nennen. Und am Anfang war ich mir da auch nicht ganz sicher. Irgendwo ist der Name zu mir gekommen. Ich hatte gedacht, so heißt er dann. Aber ich kann es nachher noch ändern, weil man kann doch nicht wirklich so eine Hauptfigur bringen. Aber wenn ich das Buch zu Ende geschrieben habe, dachte ich, nein, er kann eigentlich nur Hunter White heißen. Weil sonst wird das Realismus. Und ich will eigentlich nicht, dass das Realismus pur wird. Dann wird es auch zu krass, aber ich will, dass eher so eine Art von Parabel bleibt, mit ein bisschen mehr Distanz, die eigentlich in diesen White Gaze hineinschaut. Und dann ist der Name, glaube ich, genau richtig. Und zum Glück kann man da auch noch einen Grund finden, warum er so heißt.
Sie haben mal so schön beschrieben, dass Sie auch deshalb schreiben, weil Sie sich über das Schreiben in völlig fremde Positionen in Menschen hineinversetzen, die eigentlich maximal weit von Ihnen entfernt sind. Wer wäre denn in diesem Sinne vielleicht Heldin oder Held zukünftiger Projekte?
Ja, eigentlich, es ist in all meinen Büchern so, dass ich immer eine ganz große Vorliebe habe vor Hauptfiguren, die sehr weit von mir weg sind. Irgendwo versuche ich anscheinend auch immer zu verstehen, wo Gewalt hinkommt. Weil ich habe nie verstanden, warum und wieso Menschen auf solche gewalttätige Art miteinander umgehen können. Und ich glaube, das Projekt, woran ich jetzt arbeite, dass das da tatsächlich in alle Geschichten vorkommt. Dass ich immer wieder Hauptfiguren aussuche, die sich irgendwo gewalttätig zu anderen Menschen oder zu Ideen oder zu der Welt verhalten. Und dass ich versuche zu verstehen, wieso macht man das, warum macht man das, was bringt das? Weil meistens bringt es auch noch nichts. Die ersten 3 Hauptfiguren, die ich vor mich sehe, einen davon ist ein Soldaten, also da hat man wieder das Gewalttätige. Einen davon ist ein Polizisten, die Terrorverdächtigen beobachten muss. Da hat man auch diese Spannung irgendwo. Und in die dritte Geschichte, die schon geschrieben ist, dreht es eigentlich um, das ist eher so ein politisches Spiel. Da ist, glaube ich, das Plot wichtiger und spielen die Hauptfiguren mit.
Sie sind weit in der Welt herumgekommen, aber Sie waren nie in Afrika. Das habe ich überhaupt nicht glauben können, weil dieses Buch so sinnlich geschrieben ist und einen ja wirklich dahin reisen lässt. Haben Sie ganz bewusst entschieden, nein, das brauche ich für meine Recherche nicht?
Nee, in diesem Fall ist es eigentlich andersrum gegangen. Also ich wollte sehr gern nach Afrika reisen. Ich hatte auch gedacht, ich muss es für den Researcher vielleicht machen. Aber es gab Corona, also es war unmöglich. Ich konnte nicht. Was mich beruhigt hat, ist, mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, spielt sich im Ersten Weltkrieg ab. Da konnte ich auch nicht hinreisen. Also ich hatte schon ein System, wo man recherchieren kann, ohne irgendwo hinzugehen. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es eigentlich, glaube ich, ziemlich gut, dass ich nicht vor Ort gegangen bin. Weil ich denke zuerst, ich hatte die Figuren in meinem Roman, die Jungs, nie antun können, was ich die angetan habe. Wann ich da gewesen war und wann das eine Art von direkten Kontakt gewesen war. Und was immer auch das Problem ist, ist, wenn ich hinreise, ich nehme mich selbst mit. Ich kann nur durch meine eigenen Augen schauen. Also dann habe ich ein Perspektiv, weil ich werde mich nicht los. Man kann immer denken, ja, ich bin objektiv. Teilweise ist das natürlich so, aber teilweise auch nicht. Wenn ich einen schlechten Tag habe, sehe ich die Sachen anders. Wenn ich zu Hause bleibe und recherchiere, dann habe ich 20 oder 30 unterschiedliche Perspektive und daraus kann ich ein Bild aufbauen, das, glaube ich, polyphoner oder mehrfarbiger ist als mein einzelnes eigenes Bild. Also eigentlich bin ich froh, dass ich mitgegangen bin.
Was waren denn dann Ihre Recherchemethoden? Also was waren Ihre wichtigsten Quellen, um genau so schreiben zu können, wie Sie es hier geschafft haben?
Ich bin mit Recherche ziemlich obsessiv. Ich glaube, ich habe mich 2,5 Jahren oder fast 3 Jahren damit beschäftigt, jedes Detail auszusuchen, weil die psychologischen Schritte, die ich von meiner Hauptfigur frage, die sind manchmal so groß, den Leser mit solche großen Schritte mitnehmen, dass alle anderen Sachen stimmen mussten. Und zum Glück dieser Tagen, Menschen stellen die komischsten Sachen auf YouTube her. Zum Beispiel, ich will dann sehr gerne wissen, wenn ein Löwen und ein Hyäne einander begegnen, was passiert da? Greifen die einander an oder nicht? Und wann die einander angreifen, wer fängt dann an? Und okay, der Hyänen fängt anscheinend an, greift er den Leben von vorne an oder von hinten? Weil solche Sachen sind wichtig, man will das nicht falsch schreiben. Und manchmal hilft es auch, um eine Szene Form zu geben oder auszudenken. Man fängt mit Recherchieren an und plötzlich findet man in diese Quellen etwas, was man wirklich nutzen kann, um das Plot voranzutreiben. Das war eine große Quelle. Die andere große Quelle war, es gibt etwas, was man koloniale Jagdliteratur nennen konnte, auf literarische Variante Hemingway und Friends. Die weniger literarische Variante sind die Berufsjäger, die im 20. Jahrhundert in Afrika gearbeitet haben. Die haben auch darüber geschrieben und das ist teilweise wirklich Abenteuerliteratur. Sehr männlich, sehr macho. Ich habe heute 20 Nashorn erschossen, das war ein schöner Tag, der Art von Schreiben. Aber auch mit ganz vielen anthropologischen oder anderen Observationen über die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles, was sie da gefunden haben. Und das war eine enorme Quelle von Fakten, die ich da gefunden habe. Aber wenn ich es dann gefunden habe, habe ich gedacht, ich kann natürlich auch den Form benutzen, weil ich finde es immer ziemlich interessant, so einen Form, klassische koloniale Jagdliteratur, zu benutzen, auf ironische Art, um einen Roman Form zu geben, der eigentlich für mich eine Kritik auf dieses Kolonialismus ist. Also das war eine super Quelle.
Letzte Frage, was würden Sie sich wünschen, idealtypisch, wie Sie Ihre Leserinnen und Leser zurücklassen, was Ihr Buch bestenfalls bewirkt?
Ich lasse meine Leser eigentlich sehr gerne mit Fragen zurück. Ich denke, wir leben in einer Welt, wo es zu viele Antworten gibt. Viele von diesen Antworten sind auch viel zu einfach. Also was ich wirklich schätze, ist Verzweiflung, Unsicherheit, Fragen. Und was ich auch wollte, ist, ich wollte wirklich mich in die Gedanken von Hunter White hineinversetzen, weil ich denke, dass der Leser dann den gleichen Weg laufen muss. Und am Anfang denkt er, ja, Jagd, ich bin voll dagegen und dieser Mann ist eigentlich eklig. Aber es gibt eine Annäherung, man denkt mit diesem Mann mit und denkt, vielleicht, was er denkt und wie er das erklärt. Ja, so schrecklich ist es vielleicht doch nicht. Und ich wollte sehr gerne den Leser mitnehmen bis zu diesem Punkt, wo er plötzlich aufwacht und denkt, Gott, bin ich bis hier mit dieser Hauptfigur mitgegangen? Was sagt das eigentlich über mich? Wie sehe ich diese Sachen? Wie tief in diesen White Gaze oder wie tief steckt diesen White Gaze noch in mir? Und diese Verzweiflung habe ich gesucht.
Und wenn Sie sich auch auf den Weg in diese Verzweiflung begeben wollen, sich den Fragen stellen wollen, die der Roman Trophäe aufwirft von Rhea Sotas. Es erschien im Schollner Verlag, übersetzt von Lisa Menzing, 254 Seiten, kosten 24 Euro. Wenn Sie sich den Namen nicht merken konnten, der steht zum einen auf unserer Homepage, zum anderen erkennen Sie das Buch an dem Spitzmaulnashorn auf dem Cover. Es ist eine alte, fast biblische Geschichte. Die Geschichte vom Schriftsteller und seinem Bruder, dem Goldjungen und dem schwarzen Schaf. Und es ist eine Geschichte mit einem tragischen Ende, das der britische Bestsellerautor John Niven insgeheim aber doch schon lange erwartet hatte. Die erste Zeile seines neuen Romans Oh Brother lautet denn auch: Ich bekam den Anruf kurz nach 7 Uhr morgens, den Anruf, auf den ein Teil von mir schon fast mein ganzes Leben lang gewartet hat.
Ende August 2010 hatte sein Bruder Gary sich versucht, das Leben zu nehmen. Er lag im künstlichen Koma auf der Intensivstation seiner Heimatstadt. Oh Brother erzählt jetzt die Geschichte der nächsten Tage und der mehr als 40 Jahre, die zu diesem Moment geführt hatten.
Du hast ja John Niven in Leipzig getroffen, in einem Hotel. Was war das für eine Begegnung?
Ja, extrem anrührend. Denn, also klar, dieses Buch ist Nivens bislang persönlichstes und noch immer fällt es ihm überhaupt nicht leicht, über den Tod seines kleinen Bruders zu sprechen.
Nivens Romane werden ja gern als Popliteratur bezeichnet. Es gibt da auch jede Menge schwarzen Humor. Was für eine Sprache findet Niven hier in diesem Fall, wo es doch um ein tragisches Ereignis geht?
Also den schwarzen Humor, den gibt es hier auch wieder. Aber Niven findet eben auch die richtigen Worte, um das Unsagbare zu sagen. Diesen unfassbaren Schmerz und den Kummer und das grauenhafte Leid, das es für eine Mutter, seine Mutter bedeutet, am Sterbebett des geliebten Sohnes sitzen zu müssen. Nicht nur für die Mutter, man möchte wirklich Rotz und Wasser heulen. Ich wollte schon von John Niven wissen, wann ihm eigentlich klar geworden ist, diese Geschichte will ich, die muss ich erzählen.
It was more gradual, over a period of maybe 10 years.
Das war mehr ein Prozess und brauchte bestimmt nach dem Tod meines Bruders sicher noch 10 Jahre. Ich wusste immer, dass ich irgendwann über unsere Beziehung schreiben würde. Aber man braucht, glaube ich, immer ein paar Jahre Abstand, um über Erlebnisse einen Roman schreiben zu können. Und nach dem gewaltsamen zu frühen Tod eines nahen Familienmitglieds, da braucht man noch mal länger, um das zu verarbeiten. Ich wusste also immer, dass ich das Buch schreiben wollte. Es hat nur etwas länger gedauert.
Es gibt eine Szene, die mich sehr beschäftigt hat, als sie am Sterbebett ihres Bruders sitzen und sich unfassbar traurige Szenen abspielen. Also man erträgt es kaum, was da zum Beispiel ihre Mutter durchmacht. Da beschreiben sie, wie sie sich kurz im Klo einschließen, um genau diesen Moment in ihrem Notizbuch festzuhalten. Welche Funktion hat das Schreiben in diesem Moment gehabt und welche Funktion hat es vielleicht eben Jahre später, als sie die Kraft hatten, dieses Buch zu schreiben?
I think that part in the book, it can read a little cold-hearted, you know. Graham Greene said that all writers.
Dieser Teil liest sich vielleicht etwas kaltherzig. Graham Greene hat mal gesagt, man braucht als Schriftsteller eine Schippe Eis im Herzen. Selbst bei dem schrecklichsten Moment weiß der Schriftsteller in dir, dass du damit fertig werden musst. Und dann ist es ja so, was die meisten Menschen von einer Therapie oder Religion kriegen. Das bekommt man als Schriftsteller automatisch über das Privileg, mit viel Zeit über die Toten nachdenken zu können. In meinem Fall über den Tod meines Vaters und dann über den meines Bruders. Die meisten Menschen sind total beschäftigt mit ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Kindern. Als Schriftsteller kann man wirklich abtauchen. Das hatte einen großen therapeutischen Wert für mich.
Sie schildern, dass Sie sich schon als ganz kleiner Junge daran erinnern, wie Ihr Bruder Gary ständig mit den Eltern im Clinch lag, wie er mit Ihrer Mutter so richtige Fights beim Anziehen hatte. Wie viel Prozent, denken Sie, ist eigentlich bei so einem Kind Veranlagung? Wie viel machen äußere Einflüsse aus, also Erziehung, Erfahrung?
Yeah, that's a good question. The book was an attempt to answer some of those questions, because...
Ja, das ist eine gute Frage, weil das Buch versucht, genau darauf Antworten zu finden. Auf die Frage, wie es sein kann, dass zwei Brüder im selben Haushalt aufgewachsen sein können, mit denselben Eltern, derselben Erziehung, und dann ist das Ergebnis am Ende so gegensätzlich, wie das schwarze Schaf in einer Familie überhaupt zum schwarzen Schaf wird. Man kriegt nie eine echte Antwort. Es hat sicher viel mit der Familiendynamik zu tun, auch mit der Geschwisterreihenfolge. Gary war das mittlere, das Sandwich-Kind. Ich als Älterer war immer eher angepasst, unsere kleine Schwester immer das süße kleine Mädchen. Und mein Bruder hat dann seine Aufmerksamkeit dadurch bekommen, dass er provoziert hat, Grenzen überschritten hat. Als ich jünger war, dachte ich, das meiste hat mit dem Außen zu tun und wie du Kinder erziehst. Aber je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass wir mit bestimmten Merkmalen auf die Welt kommen, die uns ein Leben lang prägen. Ich habe 4 Kinder und sie sind so unterschiedlich, obwohl sie doch alle sehr ähnlich erzogen wurden. Klar, was wir erleben, prägt uns natürlich auch. Wenn man so ein Buch schreibt, fallen einem 1000 Momente ein, die einem damals nicht so wichtig waren. wichtig vorkamen und bei denen man heute denkt, wow, ja, das muss Gary damals wirklich geprägt haben. Also ja, ich denke, es ist wirklich eine Kombination aus beidem.
So, yeah, it's a combination of all these things, I think.
Und der kleine süße Lockenkopf, der wird mit der Pubertät zu Shades. Das ist sein etwas alberner Spitzname, der aber ziemlich gut passt. Wie würden Sie diesen Gary ab der Teenagerzeit beschreiben? Und was unterscheidet ihn wesensmäßig radikal von Ihnen selbst?
I was quite conservative.
Ich war ziemlich konservativ. Ich wollte wie mein Vater sein, Golf spielen. Ich wollte der Royal Air Force beitreten und Pilot werden. Gary wollte nicht so sehr allen gefallen, weder den Leuten noch meinen Eltern. Schlechte Noten haben mich beschäftigt, Gary waren sie egal. Gleichzeitig war Gary viel weniger ängstlich als ich. Und dann war es natürlich schrecklich, als mein Vater starb. Da waren wir Anfang 20 und das war besonders für Gary ein einschneidendes Erlebnis, weil die beiden in der Zeit viel Streit hatten und ich glaube, Gary dachte, mein Vater würde ihn nicht lieben. Und dieser Schmerz wurde zu Selbsthass und hat ihn fertig gemacht, auf wirklich sehr selbstzerstörerische Weise.
Self-hatred really drove Gary into the second half of his life in quite a destructive way.
Sie selbst haben ja tatsächlich auch so einen ja nicht ganz runden Abschied mit Gary gehabt.
When you come to the subject of suicide,
wenn Sie auf das Thema Selbstmord zu sprechen kommen, dann gehören Schuld und Reue für die allermeisten Menschen automatisch dazu. Man fängt an, ganz viel darüber zu lesen und über das Thema nachzudenken. Man könnte wahrscheinlich eine Doktorarbeit darüber schreiben. Ich beschreibe Suizid in meinem Buch als eine Art Tschernobyl der Seele, weil es für eine lange Zeit so eine Art Kettenreaktion der Gedanken auslöst. Hätte man nicht besser helfen können, was hätte man tun können? Wenn man dann aber irgendwann akzeptiert, dass man keine Antworten auf all diese Fragen bekommen wird, weil die einzige Person, die die Antworten hätte liefern können, nicht mehr da ist, wenn man das irgendwann akzeptieren kann und damit seinen Frieden macht, dann wird es ein ganzes Stück besser.
Once you can learn to be at peace with that, it's a lot better, you know?
Sie sagen, Sie haben eben also im Grunde meterweise Fachliteratur zu diesem ganzen Themenfeld gelesen. Eigentlich sagen Sie, hätten alle Alarmglocken leuchten müssen, aber selbst wenn sie geleuchtet hätten, was hätten Sie ändern können? Auch das ist ja das eine Wahrheit über Suizid, dass man Menschen vielleicht kaum aufhalten kann, die sich wirklich, wirklich vorgenommen haben, diesen Weg zu gehen.
Das ist true. But I think it's also too important to say that.
Das ist wahr. Ich glaube, wir müssen auch einsehen, dass Selbstmord manchmal vermeidbar ist und manchmal nicht. Es gibt große Unterschiede, ob ein junger Mensch oder einer mittleren Alters in eine Krise gerät. Aber wissen Sie, ich glaube, wir sollten grundsätzlich öfter mal ehrlich bei Menschen nachfragen, wie es ihnen wirklich geht, wenn man ein seltsames Gefühl hat. Bei meinem Bruder zum Beispiel hätten alle Alarmglocken läuten müssen. Er war Anfang 40, alleinstehend, arbeitslos. Er hatte eine längere Geschichte mit Drogen und Alkoholprobleme. Er war seit kurzem Single, er hatte finanzielle Sorgen. Das sind alles Warnsignale. Und wenn ich das damals gewusst hätte, hätten wir uns mehr einsetzen können, ihn fragen, ob er eine Zeit bei uns wohnen will, ob wir irgendwas für ihn tun können. Auch wenn es Leute gibt, die sich fest zu diesem Schritt entschlossen haben, es gibt trotzdem diesen einen Moment und ich wünsche mir einfach, wir hätten viel offener und ehrlicher miteinander gesprochen. Aber manchmal sind ja auch gerade Männer nicht so gut darin. Das ist jetzt alles 14 Jahre her und wir haben gerade in Großbritannien in den vergangenen 10 bis 15 Jahren viele Fortschritte gemacht und können jetzt viel offener über diese Dinge reden als früher. In der Generation meiner Mutter konntest du nach einem Suizid nicht in geweihter Erde begraben werden. Ich habe neulich eine Fernsehsendung gesehen, in der es um Mütter ging, die ihre Söhne durch Suizid verloren haben. Eine von ihnen konnte nicht mal das Wort sagen. Als ich mit diesem Buch in Großbritannien auf Lesetour war, da gab es manche Leute, die 2 oder sogar 3 Exemplare des Buches gekauft haben. Und ich denke, das waren Bücher für Menschen in ihrem Umfeld, um die sie sich vielleicht Sorgen machen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Buying the book and giving it to them was a way of saying, read this, we can have a conversation.
John Nevins Buch Oh Brother ist im Verlag BTB erschienen, wurde aus dem Schottischen übersetzt von Stefan Glitsch. 394 Seiten kosten 24 Euro.
Wir berichten nur in Ausnahmefällen über das Thema Suizid, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn Sie Suizidgedanken haben, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotline 0800 111 0111.
Radio 1. Die Literaturagenten. Die Sondersendung zur Leipziger Buchmesse. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer kleinen, aber feinen Messe-Nachlese.
Und Gastland der Leipziger Buchmesse, genauer gesagt Gastländer der Leipziger Buchmesse, waren in diesem Jahr die Niederlande und Flandern. Die hatten wunderbare Bücher mit dabei, aber es gab an der einen oder anderen Stelle dann doch Verständigungsschwierigkeiten, so zum Beispiel bei der Eröffnungsveranstaltung im Gewandhaus. Da fragte die Moderatorin den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte nach seinem Lieblingsbuch. Und der wollte, guter Gast, der ist, ein deutsches Buch nennen. Und zwar einen Roman von Thomas Mann. Aber dessen Titel kam bei der Moderatorin einfach nicht an.
Und mein Lieblingsbuch ist Der Zauberberg. Thomas Mann.
Wie
Der Zauberberg.
Insomnia.
Der Zauberberg.
Insomnia.
Das ist so großartig. Ja, ein bisschen besser verstanden haben sich Conny Palmen und ich. Ich habe die niederländische Schriftstellerin getroffen und erzähle gleich, wie das war.
Conny Palmen gilt als die Grande Dame der niederländischen Literatur. Ihr neues Buch, eine Sammlung von Essays, trägt den Titel Vor allem Frauen. Und darin setzt sich Conny Palmen mit der Schaffenskraft, der Autonomie und der Besonderheit schreibender Kolleginnen auseinander. Wie stehen die zu Wahrhaftigkeit und Fiktion und welchen Preis fordert das Leben von diesen Schriftstellerinnen? Gesa, du hast Conny Palmen auf der Messe getroffen. Wie war denn diese Begegnung mit der Grande Dame?
Hey, das war ziemlich lustig, weil wir uns in so einer Lobby von so einem großen Hotel getroffen haben und ich hatte so recht keine Ahnung, wie sie aussieht. Und dann hat mir eine Kollegin erzählt, die sieht aus wie David Bowie. Ich hab's nicht geglaubt, aber es war was dran.
Conny Palmen, Sie versammeln hier 8 Porträts von schreibenden Menschen, die Sie faszinieren, die Sie inspirieren und die durchaus auch Besonderheiten haben, die Sie als Schriftstellerin gern hätten, so beschreiben Sie es. Es ist also durchaus auch ein ganzes Stück Selbstvergewisserung als Schriftstellerin. Unter den Schriftstellernamen sind hier so berühmte Namen wie Virginia Woolf, Sylvia Plath, Joan Didion. Welche dieser Frauen hat denn eine Eigenschaft, eine Besonderheit, von der Sie gern mehr hätten? Vielleicht auch was, woran Sie gerade hart arbeiten, sich mehr davon zu erarbeiten?
Das Nein ist sehr wichtig. Ich habe ihm gesagt, es ist mein Lieblingswort. Denn es ist eigentlich das Wort, das vorangeht an das größte und schönste Ja, das man sagen kann, ja, ich will. Gegen eine Liebe, gegen einen Mann, gegen einen Freund, gegen so etwas wie Schriftsteller werden, gegen Schreiben, ja, ich will. Aber ehe, dass man das kann, hat man sehr viel Nein gesagt. Nein, 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 ich will das alles, will ich nicht. Und ich beschreibe das auch in Lohle, in einer der Essays. Es gab in meinem Dorf, ich bin geboren in Limburg im Süden, es gab keine Vorbilder. Es gab auch, und eigentlich war alles für mich nein, nein, ich will nicht leben wie meine Mutter. Nein, ich will nicht leben wie die Mütter von meinen Freundinnen. Nein, ich will nicht leben wie die Freundinnen. Ich will nicht leben wie die Lehrerin. Ich wollte das alles nicht. Und so viel Nein ist eigentlich, da fängt Autonomie fängt da an. Aber auch, dass man sich wie in Jungle einen Weg bahnt zu diesem großen Ja. Und eigentlich, ja, das Ja macht glücklich, das Nein fragt Mut und das Nein macht einsam und das Ja macht glücklich. Das ist eigentlich, also eigentlich bin ich immer mehr glücklicher geworden in meinem Leben, glücklicher und glücklicher und glücklicher.
Ein Adjektiv ist auch wahrhaftig und das ist paradox, schreiben Sie. Die Schöpfer von Fiktion und Schein haben einen extra guten Bullshit-Detektor eingebaut. Das kommt von Hemingway und es kann auch sehr quälend sein, wie Sie am Beispiel von Sylvia Plath klar machen. Was hat das mit Wahrhaftigkeit zu tun?
Ja, ich denke, ich analysiere eigentlich das Leben von Sylvia Plath so. Man versucht ja eine Antwort zu finden, warum begeht eine so talentierte junge Frau Selbstmord. Und ich denke, das hat damit zu tun, mit dieser Suche von Sylvia Plath nach Wahrhaftigkeit. Denn wenn man die Briefe an die Mutter liest, dann sieht man, wie sie sich bemüht, um the All-American Girl zu sein. Liebenswert, nett, spricht mit zwei Worten und sagt immer ja zu alles. Hat noch nicht gelernt, das große Nein zu sagen. Und man bemerkt schon an die Poesie und an wie gequält sie ist in die Tagebücher, dass es da umgeht, dass es um Wahrhaftigkeit geht, dass sie das sucht. Und eigentlich, ich denke, es ist ihr Untergang, dass das nicht, dass sie gedacht hat mit Ted Hughes, mit ihrem Mann, ihre große Liebe, er macht mich wahrhaftig. Und das geht nicht. Ein anderer tut das nicht für dich. Das ist etwas, so wie ich sagte, es ist, wie man sich einen Weg durch den Dschungel macht, Nein sagt. Und ich finde es so traurig für Sylvia Plath, dass es zu spät kam, dass sie es aufgegeben hat, dass sie war 30 und so talentiert, diese letzte Gedichte im Ariel, wo sie wütend war und fast das große Nein fand. Da, dass sie es aufgegeben hat, das macht mich wirklich traurig und versuche ich auch in diesem Essay zu zeigen, wie traurig mich das macht, so ein Leben.
Vivian Gornick war für mich eine totale Entdeckung. Die stellen Sie als verwegen vor. Sie fühlen sich von dieser Autorin, sagen Sie, direkt angegangen. Eine ungehobelte Psychologin sei sie, mit der man in den Ring steigen soll. Ja. Das hat mir gut gefallen. Vielleicht können Sie uns noch mal eine kleine Eloge auf Vivian Gornick halten.
Ja, ich rate sie jeden an. Vivian Gornick ist so wunderbar. Aber man muss sie bekämpfen. Sie ist so apodiktisch, sie hat eine sehr scharfe Zunge. Das mag ich sehr. Aber sie sagt ab und zu Dinge über die Liebe. Das denke ich, come on, Vivian, get a life. Und so. Und ich denke, sie hat ein Buch geschrieben, ein Memoir. Das ist das beste Memoir, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Wirklich. Es heißt auf Amerikanisch heißt es Fear Attachments. Es geht über ihre Mutter, das Verhältnis mit ihrer Mutter. Und das ist so angreifend und man sieht, die streiten sich permanent. Die wollen einander vernichten. So weit geht das. Und es ist fast unerträglich. Ich muss auch lachen, aber es ist fast unerträglich. Und da habe ich bemerkt, ich denke, eigentlich macht sie das auch mit ihren Lesern. Sie macht mich zur Mutter. Zur Mutter, die sagt, aber geh doch weg, geh doch weg. Sie sucht diesen Streit. Aber ich habe von sehr vielen Lesern gehört in die Niederlande, dass sie mir so dankbar sind, dass sie durch dieses Buch Vivian Gornick kennengelernt habe. Das macht ein Leben reicher. So wie Janet Malcolm ist für manche auch eine Unbekannte, aber dein Leben wird reicher, wenn man diese Frauen liest.
Dann stellt sich natürlich noch die zentrale Frage, wie hat es Philip Roth als einziger männlicher Teilnehmer in Ihre Sammlung geschafft?
Ja, ich konnte nicht ohne Philip Roth. Ich suchte auch einen Schriftsteller, für wem das Schreiben alles war. Denn darüber geht es auch in meinem Buch, wie das für mich ist, alles. Das ist eher, ich war eher Schriftsteller und danach habe ich erst die Liebe gesucht. Denn ich wusste, ein Mann würde nicht eine Frau verheiraten, aber ein Schriftsteller. Und vor ihm, ich war so gerührt, dass diese Lesung, die ich beschreibe in diesem Buch, er ist dann 80 und geht in Newark, spricht er für hunderte Menschen unter und seine Freunde sind da. Er verabschiedet sich. Und er tut es mit dieser wunderbaren Lesung. Und die heißt Die schonungslose Intimität der Fiktion. Und das ist es. Es ist schonungslos und es ist Intimität. Es ist, und das gilt eigentlich für all diese Frauen. Es ist ein sehr intimer Leseabenteuer, das man angeht. Und es ist schonungslos. Und das hat etwas sehr. Aber, und er war der Meister. Er ist sexy, er macht das alles. Er ist für mich so ein richtiges Vorbild. Er ist rebellisch, er ist doppeldeutig, er ist autonom. Er hat gelebt für das Schreiben und das Chapeau für Philip Roth.
Und wir sagen Chapeau, Conny Palm. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Conny Palmens Essay-Sammlung Vor allem Frauen ist im Diogenes Verlag erschienen, wurde ins Deutsche übersetzt von Lisa Mensing. 160 Seiten kosten 22 Euro.
Und das von Conny Palmen erwähnte Memoir von Vivian Gornick, das ist bei Penguin erschienen und ist jetzt, glaube ich, aktuell nur noch gebraucht zu haben. Ich und meine Mutter heißt es. Zum Auftakt der diesjährigen Buchmesse wurde der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. In seiner höchst eindrucksvollen und unbedingt nachhörenswerten Dankesrede ging Omri Böhm auf die Bedeutung der Freundschaft zwischen Palästinensern und Israelis ein.
Freundschaft war immer der Test, der uns vor dem katastrophalen Versagen der Brüderlichkeit und dem grotesken Missbrauch abstrakter Ideen über bewaffneten Widerstand und Selbstverteidigung beschützt hat.
In seinen Büchern beschreibt Omri Böhm immer wieder auch, was der Philosoph Immanuel Kant gedacht hat, was ihn ausgezeichnet hat. Zusammen mit Daniel Kehlmann hat er gerade einen Gesprächsband über Kant veröffentlicht mit dem Titel Der bestirnte Himmel über mir. Über dieses Buch, Thomas, hast du mit Omri Böhm und Daniel Kehlmann schon vor der Buchmesse sprechen können.
Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Omri Böhm und Daniel Kehlmann.
Hallo.
Hallo.
Ich wäre gerne Mensch. Ich arbeite daran. Diesen Satz formulieren Sie, Daniel Kehlmann, im Laufe des Gesprächs und Sie, Omri Böhm, sagen, damit sei wohl das Motto des Buches gefunden. Warum ist diese Formulierung, ich wäre gerne Mensch, ich arbeite daran, als Ergebnis der Lektüre von Immanuel Kant so treffend?
I think the reason is that once you understand the high stakes and the high bar of what it means to be human, you understand.
Ich denke, der Grund dafür ist, wenn man einmal die hohen Ansprüche verstanden hat, die Kant an den Menschen formuliert, versteht man auch, dass sein Konzept der Menschheit kein biologisches ist. Wir sind für ihn nicht einfach nur eine biologische Spezies, aus der sich ein Individuum herausgreifen ließe, im Sinne von, hier haben wir ein menschliches Wesen, oder dass ich über mich sagen könnte, ich bin ein Mensch. Natürlich ist das in gewissem Sinne richtig. Aber wenn man die Errungenschaft des Denkens von Kant versteht, die von ihm ausgehende Revolution des Denkens, dann wird klar, er hat die Idee der Menschheit neu definiert. Menschheit ist nicht eine Gegebenheit, sondern eine Herausforderung. Etwas, das als Aufgabe angesehen werden muss. Etwas, für das noch eine Praxis entwickelt werden muss. Eine Pflicht, die wir erfüllen müssen, statt zu denken, wir hätten schon etwas erreicht.
Something that is our duty to be, rather than something that we're just thinking that we are.
Die Verkürzung nicht nur auf das Biologische, sondern auch nicht die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich bin Teil der Menschheit.
Ja, das ist diese schöne, unverzichtbare Haltung, die Kant theoretisch begründet und untermauert und die wir natürlich auch, wir Deutschen meine ich jetzt, in der deutschen Klassik wiederfinden. Das ist der Humanismus bei Goethe und Schiller eben auch. Dieses, es gibt eine Menschheit, die nicht biologisch definiert ist, die sich nicht definiert durch unsere Organe oder unsere Gehirnmasse, sondern dadurch, dass wir freie, denkende, kunstschaffende Wesen sind. Und dieses Zugehörigkeit zur Menschheit ist viel wichtiger, wenn auch etwas, was wir woran wir immer arbeiten müssen. Das ist uns nicht gegeben, das ist eine Aufgabe. Das ist eben der Humanismus, aber das ist eben wichtiger als all diese Gruppenzugehörigkeiten und Gruppeninteressen, die uns auf den ersten Blick definieren. Und das ist dieser wunderbare, hohe Standpunkt, den man von Kant lernen kann, der auch etwas, muss ich sagen, in der Betrachtung der Welt, des Weltchaos etwas Klärendes und seltsam Beruhigendes hat, wenn man fähig ist, ihn einzunehmen.
Ihr Buch trägt den Titel Der bestirnte Himmel über mir, nach einem der bekanntesten Zitate aus dem Werk von Kant. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ich sehe sie beide vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Jetzt mag jemand denken, den bestirnten Himmel habe ich oft gesehen. Das moralische Gesetz in mir noch nie. Wie und wo kann ich das sehen?
Das ist eine schöne Frage.
You will never meet the moral law on the street.
Sie werden das moralische Gesetz nie auf der Straße treffen. Die Annahme, dass wir etwas sehen müssen, um es für wahr zu halten, muss hier wohl in Frage gestellt werden. Ja, ich kann den Sternenhimmel sehen, aber wird er dadurch realer als das moralische Gesetz? Die Radikalität von Kants Denken wird auch dadurch klar, dass seine Antwort auf diese Frage eindeutig lautet: Nein. Das moralische Gesetz ist real. Realer womöglich als der Sternenhimmel. Vergessen Sie nicht, der Sternenhimmel ist für Kant eine Erscheinung, die geprägt ist von den Formen unseres Denkens. Das moralische Gesetz ist real. Und es wird mir unmittelbar bewusst, weil ich meine Freiheit erfahre.
The moral law is real and I'm aware of its reality. Kant would argue in this paragraph that you read, immediately aware, that is without doubt, of its reality, because I experience my freedom.
Ich würde auch noch dazu sagen, man sieht das moralische Gesetz in Aktion, vielleicht nur selten oder nie in positiver Hinsicht, aber man sieht es oft in negativer Hinsicht, indem wir Dinge erleben, Dinge mit ansehen, Handlungen, menschliche Taten, wo wir ganz stark das Gefühl haben, das soll nicht sein. Und da, wo wir das Gefühl haben, es ist nicht alles egal. Ich würde definitiv lieber in einer Welt leben, wo das jetzt nicht passieren würde, was ich hiermit ansehe. Und hier haben wir direkten Kontakt zum Sittengesetz, wie Kant das nennt, zur moralischen Anschauung in gewisser Weise, indem wir eben, Kant sagt, es könnte sogar sein, dass noch nie jemand moralisch gehandelt hat. Aber was wir tatsächlich in der Welt immer erleben, ist diese Beobachtung, hier sehe ich etwas, das besser nicht passiert wäre.
Das nennen Sie ja die zugänglichere Fassung des kategorischen Imperativs.
Im Alltag sicher.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen über Alltägliches mit Omri Böhm und Daniel Kehlmann. Dann erfahren Sie unter anderem, warum Kochen keine Kunst ist, nach Joan S. Policewoman, The Magic.
Omri Böhm und Daniel Kehlmann haben ein langes Gespräch über den Philosophen Immanuel Kant geführt, dessen 300. Geburtstag in das Jahr 2024 fällt. Viele, die Kant versuchen zu lesen, verzweifeln dann doch an seinem Stil.
Zu Kants Stil sagt Daniel Kehlmann im Buch, ja, zu Beginn konnte er noch gut schreiben, dann hatte er Wichtigeres im Sinn als Stil. Ich wollte dann von Daniel Kehlmann und Omri Böhm wissen, schrieb Kant schlecht?
Nein, es heißt, gut, amüsant, geistreich, witzig zu schreiben, war ihm dann nicht mehr wichtig. Ich denke, er hat nicht schlecht geschrieben, sondern er hatte so komplexe Dinge zu vermitteln, dass einfach Verständlichkeit nicht mehr leicht zu erzielen war und auch für ihn nicht im Vordergrund stand. Es gibt übrigens einen sehr guten Ratschlag von Ernst Bloch an seine Studenten, der sagt, wenn sie Schwierigkeiten mit Kants Stil haben, lesen sie erstmal eine Weile Kleists Prosa. Das ist eine sehr verwandte, sehr ähnliche Syntax.
Stichwort schlecht. Schlecht für die Rezeption Kants in der Gegenwart sind die rassistischen, antisemitischen Passagen, die sich in seinem Werk finden. Wieder bessere Einsicht, muss man ja sagen, denn es findet sich bei Kant auch der Satz, es gibt gar keine verschiedenen Arten von Menschen. Trotzdem, die rassistischen Äußerungen sind da. Wie damit umgehen?
First, I think we should not hide them and we should not pretend that they do not exist. They exist and the fact that they exist is significant.
Wir sollten sie nicht verstecken oder so tun, als existierten sie nicht. Dass sie existieren, ist von Bedeutung. Aber wir können fragen, was ist die Bedeutung? Es gibt Menschen, die Kants gesamter Philosophie ihre Bedeutung absprechen wollen, wegen dieser Aussagen, sie delegitimieren wollen. Dabei liefert Kants Denken auch Werkzeuge für die genaue Auseinandersetzung mit der Frage, was ist falsch am Rassismus? Ich würde leidenschaftlich dafür plädieren, dass wir Kant für seine rassistischen Äußerungen kritisieren, für sein Versagen, gemäß der Ideale zu leben, die er uns gelehrt hat, statt seine Ideale aufzugeben, weil wir uns zu sehr auf seine Fehler konzentrieren.
Rather than to delegitimize him by his or to delegitimize the ideals by being too attached to his failures.
Eine Aussage, die mir besonders gut gefallen hat in Ihrem Buch, ist, dass Kochen keine Kunst ist. Sie sprechen bei der Erschließung des kantischen Kunstbegriffes, geht es unter anderem auch darum, dass Kunst eben ein unendliches Gespräch auslöst. Wenn man mal irgendwo eingeladen ist und jemand hat gekocht, dann will der auch Zustimmung dazu, dass das gut ist. Auch das ist ja ein Ausdruck davon, was Kunst bewirken kann. Warum ist Kochen keine Kunst? Weil sie einen Zweck verfolgt?
Nichts gegen Kochen, um Gottes Willen. Es geht hier einfach nur um Begriffsdefinition. Es geht hier um Grenzziehung. Es geht nicht darum, dass Kochen leicht wäre oder unwichtig, um Gottes Willen. Und da muss man mit Kant oder von Kant kommend sagen, dass der Begriff Kunst heute extrem freigebig für alles Mögliche verwendet wird. Und mit Kant würde man einfach zu einigen dieser Verwendungen sagen müssen, Entschuldigung, aber das ist keine Kunst. Und im Fall von Kochen ist ganz wichtig, dass Kunst eben definiert ist dadurch, dass sie eine Art, dass sie ein interesseloses Wohlgefallen auslöst. Das heißt, ein Gefallen, das in keiner Weise mit Eigeninteresse verbunden ist. Und wenn ich etwas esse, ist das schon mit Eigeninteresse verbunden. Das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Und dass dieses unendliche Gespräch, von dem Kant spricht, natürlich kann man eine Weile drüber reden, ob Essen gut war oder nicht oder wie das zubereitet ist. Aber das Wesentliche am Urteil über das Kunstwerk ist eben, dass es ein Urteil über ein einzelnes Ding ist, das aber Allgemeinheit fordert. Mir gefällt ein Werk als Kunstwerk, bedeutet auch, dass ich den Anspruch habe, dass das vermittelbar ist, dass das auch anderen gefallen muss und dass ich es als einen Widerspruch empfinde, wenn das anderen nicht gefällt. Und dadurch treten wir in dieses Gespräch ein, weil wir nicht herauskommen aus dieser Forderung, in dieser inneren Wunsch, dass wir, weil wir Menschen sind, uns auch einigen können müssten über das Kunstwerk. Und da muss man sagen, diese Ebene einer allgemeinen Humanität, die einerseits in Frage stellt und andererseits eben auch immer realisiert wird durch dieses Gespräch, ist selbst bei Ferran Adrián nicht gegeben.
Can I jump in?
Yes, please.
I completely agree with everything that's been said. I want to also put it from the opposite perspective. I don't think that cooking can be art, but we don't notice that all too often when we speak about cooking as if it was art, we run the risk of actually making art as if it was like cooking.
Ich würde das gerne aus der entgegengesetzten Perspektive betrachten. Ich bin nicht so sicher, ob Kochen Kunst sein kann. Wenn wir über das Kochen sprechen, als wäre es Kunst, gehen wir das Risiko ein, über Kunst zu sprechen, als wäre sie wie Kochen. Und das würde bedeuten, dass Kunst keine Kunst ist. Was sich außerdem dahinter zeigt, ist unsere Unfähigkeit, über Kunst nachzudenken.
What is hiding behind the tendency to speak about cooking and food as if it was art is all too often our inability to think at all about art.
In den Passagen, in denen Sie über Kants Kunstbegriff sprechen, sagen Sie, Herr Kehlmann, die ästhetische Idee eines Kunstwerkes gibt uns etwas, das wir nicht ganz verstehen. Eine Frage, mit deren Bedenken wir nicht fertig werden. Und Sie, Herr Böhm, äußern, nicht fertig werden können. Sollten in Gesprächen mit Künstlerinnen aller Art, sollte da öfter die Frage gestellt werden, was ist eigentlich die Frage in Ihrem Werk, mit der Sie nicht fertig werden? Wäre das sozusagen ein kantianischer Interviewstil?
Nein. Das ist zwar alles ein interessantes Gespräch, aber es ist nicht das Gespräch, das das Kunstwerk sozusagen führt. Wenn Kant über Kunst spricht, dann geht es nicht um die Befragung des Künstlers durch den möglichen Interviewer, sondern es geht wirklich um das Wesen des Werkes ist, dass es für sich steht, solitär, abgegrenzt und nicht mehr verbunden mit der Person, die es geschaffen hat. Und letztlich kann dann auch die Person, die es geschaffen hat, die kann so wie jeder andere interessante Dinge erzählen über das Werk, aber sie kann der eigentlichen Kunst nichts hinzufügen. Und insofern denkt Kant gar nicht über die Frage nach, was soll man den Künstler fragen, sondern es geht wirklich um die Frage, was geht vor in den Betrachtern, die vor dem Werk stehen. Und wenn dieses Stadium, also oder lesen oder hören, aber wenn dieser Moment erreicht ist, hat eigentlich, da ist Kant wirklich auch der Urheber der Ästhetik der Moderne. Dann haben die Künstler gar nichts mehr damit zu tun. Das ist dann dieser journalistische Anspruch, die Künstler herbeizurufen, damit sie sich zum Werk noch äußern, Kant ist ganz auf der anderen Seite. Eigentlich dieser Seite, wo dann auch die Künstler herkommen, die jede Äußerung verweigern. Die sagen, das hat nichts zu tun mit der Kunst.
Und wir können dieses Gespräch auch noch unendlich weiterführen, aber unsere Zeit ist begrenzt. Vielen Dank, Daniel Gehmann. Vielen Dank, Omri Böhm.
Sehr gerne.
Omri Böhm und Daniel Kehlmann, Der bestirnte Himmel über mir, ein Gespräch über Kant, ist im Propyläen Verlag erschienen. Die Passagen von Omri Böhm hat Michael Adrian übersetzt. Der Band hat 352 Seiten und kostet 25 Euro. Gone Baby, Don't Be Long, Erika Badu war das auf Radio 1. Ja, beim Stichwort Long muss ich echt mal sagen, ich habe so gestaunt bei dieser Messe über die Schlangen, die da jetzt wirklich, also für meine Verhältnisse total neu waren, zum Beispiel in so einer Extra-Abteilung, wo man sich jetzt Unterschriften abholen kann, also extra Signierstunden von lauter Autoren, von denen ich persönlich noch nie gehört
habe. Ich auch nicht, überhaupt noch nicht. Und tatsächlich, man muss ja auch sagen, Schlange stehen, ist ja auch kein Phänomen, das man mit der Leipziger Buchmesse überhaupt in Verbindung bringt. Man kommt dahin, geht zu den Ständen, guckt sich die Bücher an. Also ich habe bis dieses Jahr noch nie solche Schlangen gesehen und die waren ja wirklich, die standen ja durch ganze Hallen hindurch. Und ich habe dann mal, mich hat das wirklich interessiert, was das ist. Und habe dann gehört, das sind Bücher für junge Erwachsene, von denen hatte ich auch noch nichts gehört.
Naja doch, dieses Segment, Young Adult, das sieht man auch immer schon so in den Buchhandlungen und das geht wohl offenbar wie geschnitten Brot.
Ja.
Also das sind wirklich junge Frauen, die, ja weiß ich nicht, altersmäßig glaube ich so um die 19 max sind, ne?
Naja, es ist so, wo du das sagst mit den Buchhandlungen. Ich habe mit einem Buchhändler gesprochen, der sagte zu mir, die verkaufen so viel davon, dass man sagen kann, diese Bücher finanzieren gerade dem deutschen Buchhandel die Miete. Und die Quelle davon ist aber total bemerkenswert. Die Bundesregierung hat doch diesen Kulturpass eingeführt. Und 60% des Geldes, was durch den Kulturpass an die 18-Jährigen fließt, 60% werden ausgegeben für Bücher. Das ist ja ein tolles Signal. Und das meiste davon für diese Young Adults Bücher. Und weißt du, warum die auf der Messe Schlange stehen? Diese Bücher haben oft so einen Farbschnitt. Die sind ganz schön gemacht. Und auf den Messen gibt es oft Sonderausgaben mit Sonderfarben. Das heißt, diese Bücher werden von den Verlagen ganz bewusst zum Sammelobjekt gemacht.
Und deswegen ist es halt auch so mega gut bei TikTok und so weiter, BookTok.
So sieht's aus. Und ich bin zu einem Stand hingegangen, der Rowohlt Verlag hat also alle großen deutschen Verlage haben solche Imprints jetzt mittlerweile gegründet. Die heißen Lux und das Imprint vom Rowohlt Verlag heißt Küss. Und da wollte ich doch mal hören, worum es in diesen Büchern überhaupt geht.
Also wir haben die Vampire Royals Reihe, die sehen Sie da drüben. Das ist der weiße Band und da drüben ist noch der schwarze. Genau, das ist Fantasy und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, in dem es um einen Vampirkönig geht und um eine Protagonistin, die eigentlich die Aufgabe hat, diesen Vampirkönig umzubringen, aber ihn um den Finger wickeln will und ihm vormacht, sich in ihn zu verlieben und sich dann aber tatsächlich in ihn verliebt.
Ich weiß, Sie können nicht über Verkaufszahlen reden, aber wie können Sie sich den Erfolg von solchen Geschichten erklären?
Nun ja, wir haben, Vampire sind ja schon immer ein Phänomen, was irgendwie funktioniert. Das wissen wir ja alle seit Twilight. Und ich glaube, da haben ganz viele auf neuen Lesestoff gewartet und vor allem auf Lesestoff, der unterhält, der aber auch tiefgründig ist. Und die jungen Menschen sind ja auch immer auf der Suche nach spicy Büchern, nach Büchern mit einer gewissen Würze.
Die rennen bei mir offene Türen ein. Als ich 13 war, habe ich angefangen, John Sinclair, der Geisterjäger von Scotland Yard, zu lesen und habe drei Jahre lang nichts anderes gelesen. Deswegen liebe ich auch solche Art von Geschichten. Sie haben jetzt gerade gesagt, tiefgründig. Was ist das Tiefgründige daran?
Das Tiefgründige daran, würde ich sagen, ist, dass es zwar Fantasy ist, aber da auch sehr tiefgründige Charaktere sind, dessen Probleme und Gefühle man nachvollziehen kann.
Wenn ich jetzt mich hier am Stand umgucke, dann sehe ich vor allen Dingen junge Frauen, ich würde sagen im Alter zwischen 18 und 25, 30 Jahren. Das ist die Leserinnenschaft dieser Literatur?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall auch Ausnahmen. Es gibt Frauen oder Mädchen, die jünger sind und das lesen, aber wir empfehlen grundsätzlich, die Bücher ab 16 zu lesen. Oben die Grenze ist, die verschwimmt, aber es sind meistens so die bis 30-Jährigen, obwohl wir auch viele haben, die mit 40, 50 an den Stand kommen und sagen, dass ihnen die Bücher gefallen.
So wie ich. Herzlichen Dank.
Ganz genau. Gerne. Ich wusste nicht, dass du auch diese Young Adult Sachen liest.
Früher.
Verblüffend. Nee, aber was ich auch total interessant fand, genau diese Beobachtung, dass da in erster Linie Damen stehen und dass die Autorinnen nämlich auch alle aus der Zielgruppe selbst kommen. Also da sind wirklich von Kindern für Kinder, es ist wirklich ein Phänomen und das hat uns, glaube ich, beide sehr beeindruckt.
Aber was man einfach sagen muss, ich finde das total toll, weil auf die Art und Weise werden viele junge Menschen ans Lesen herangeführt. Punkt.
Punkt.
Das waren die Literaturagenten für heute. Wir hoffen, dass die Bücher und Geschichten, die wir Ihnen von der Leipziger Buchmesse mitgebracht haben, Ihr Gefallen gefunden haben.
Und wir hören gleich nach 20 Uhr nach den Nachrichten den ersten Teil unseres niegelnagelneuen Podcasts. Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben. Heute, wie gesagt, Teil 1 von uns, genauso wie wahrscheinlich von Ihnen heiß erwartet. Machen Sie es gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.